Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Genau, ich begrüße vor allem erstmal Sie.
So. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu unserer ersten richtigen Lesung. Wir haben sogar ein richtiges Buch hier in der Hand. Ich darf Ihnen vorstellen, die Autorin dieses Buches, Barbara Fischer. Sie ist heute Morgen schon aus Berlin angereist. Berlin ist auch die Stadt des Komponisten, Dirigenten, Musikers, über den sie berichtet, Hans-Germain-Petit. Frau Fischer, wer war Hans-Germain-Petit? Was hat er gemacht? Weshalb haben Sie das Buch geschrieben? Drei Fragen auf einmal.
Ja, also ich fange vielleicht sinnvollerweise erstmal damit an, dass ich sage, wer Hans-Germain-Petit war. Aus dem Titel geht das ja nicht ohne weiteres hervor. Ein Künstler kann alles Mögliche sein. In diesem Fall ist es ein Musiker, aber auch das trifft noch nicht alles, sondern da muss man doch mal differenzieren. Er ist zunächst mal Komponist, er ist Instrumentalist und er ist Dirigent. Das sind alles sozusagen Teile seiner Musikerpersönlichkeit. Und hinzu kommt dann auch noch eine pädagogische Tätigkeit. Er hat im Laufe seines Lebens sehr, sehr lange in Berlin an der Hochschule für Musik, das ist heute die Hochschule der Künste bzw. die Universität der Künste geworden, unterrichtet. Das wäre also zunächst mal ganz grob etwas zu Germain-Petit, vielleicht noch seine Lebensdaten.
Ich komme mal eben dazwischen. Wenn Sie, wir sind ja heute Leute, die schubladisieren. Sagen wir mal, Mozart, den würden wir ja heutzutage nicht in die Pädagogikkiste tun, obwohl er sicherlich auch unterrichtet hat. In welche Schublade würden Sie denn es dann Hans-Germain-Petit hineinstecken, also, wenn Sie nur eine Schublade hätten?
Wenn ich nur eine Schublade hätte, dann würde ich schon sagen, er war Dirigent, denn ein ganz wesentliches Momentum seines Lebens war die Leitung des Philharmonischen Chors in Berlin. Das hat ihn eigentlich ein Leben lang begleitet. Ich habe ein Kapitel meines Buches genannt, ein Chor fürs Leben. Er ist derjenige, der den Chor, der noch heute existiert und auch immer noch sehr erfolgreich konzertiert, am längsten geleitet hat. 38 Jahre lang, bis zu seinem Tod. Also wenn ich nur eine Schublade habe, dann würde ich ihn da reintun. Ich kann aber gleichzeitig sagen, dass ihm das nicht so besonders gut gefallen hätte, weil er sich mindestens genauso als Komponist gesehen hat.
Gut,
deswegen
aber
fällt mir das schwer.
Dann leiten wir einfach mal über. Er kann sich ja nicht mehr wehren. Vielleicht auch für uns jetzt, Gott sei Dank, ist in der Schublade jetzt drin. Sagen Sie mal in kurzen Sätzen die wichtigsten Stationen seines Lebens, bevor wir dann auch das erste Kapitel dann oder einen Abschnitt aus einem Kapitel aus dem Buch mal hierzu von Ihnen vorgetragen kriegen.
Ja. Also die Stationen seines Lebens, das Leben hat begonnen 1902 und endet 1981, damit Sie ihn einfach vorab schon mal ein bisschen einordnen können. Sein Leben beginnt in Potsdam, er wird in eine Musikerfamilie hineingeboren. Zunächst könnte man denken, damit war sozusagen die Laufbahn schon vorgegeben. Das ist nicht der Fall. Er hat sich für vieles interessiert. Er war geschichtlich interessiert, vor allem was die alte Geschichte anbelangt. Er konnte gut malen. Er war auch technisch interessiert. Aber bis zum Abitur hatte er dann doch den Schwerpunkt entdeckt. Er hat Cello und Klavier gespielt und hat auch schon erste Kompositionsversuche gemacht. Das heißt, nach dem Abitur war es also für ihn dann doch klar, dass er Musik studiert. Die Eltern, beziehungsweise der Vater lebte zu der Zeit schon nicht mehr, aber die Mutter wollte, dass er Schulmusiker wird, weil sie aus dem eigenen Sängerdasein wusste, dass das sonst alles ganz schön schwierig werden könnte, so ein Musikerleben. Daran hat er sich allerdings dann doch nicht gehalten und hat relativ schnell Komposition und Tonsatz noch zum Cello dazu studiert und hat das dann erfolgreich abgeschlossen. Nebenher hat er immer schon erste Dirigierversuche gemacht. Das ist teilweise dadurch gekommen, dass er Vertretungen übernommen hat, dass er eigene kleine Kompositionen, mit denen er sehr erfolgreich gewesen ist, mit einer kleinen Kammeroper, dass er da die Aufführungen selbst dirigiert hat. Also er wuchs allmählich in die Dirigententätigkeit rein. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs gab es dann ein ganz wichtiges Momentum in seinem Dirigentenleben. Da hat er nämlich zwei Chöre in Magdeburg übernommen von einem Freund, der in die Schweiz zurückbeordert wurde zu Kriegsbeginn. Und damit hat eigentlich wirklich dann die Karriere als Chordirigent begonnen. Das hat er sich damals noch gar nicht so vorgestellt, dass das so sein könnte, denn er war genauso interessiert am Orchesterdirigieren und war auch da recht erfolgreich, ist später von Furtwängler gefördert worden. Das heißt also, es war nicht von vornherein eigentlich so gedacht, und er hat auch lange überlegt, ob es denn bei dem Chordirigieren bleiben soll. Dann kam allerdings noch was ganz Gravierendes hinzu. 1943 hat man ihm eben dieses Dirigat, die Leitung des Philharmonischen Chors Berlin übertragen. Und,
ja, ich glaube, da hake ich dann mal ein, denn das siebte Kapitel Ihres Buches heißt jetzt Die Kriegsjahre, und an dieser Stelle haben Sie jetzt einen ersten Textausschnitt vorbereitet. Ja. Ich als Verleger und Lektor des Buches habe an diesem Buch besonders spannend gefunden, das kommt auch im Untertitel dann deutlich hervor, die Verquickung Ihrer Darstellung zwischen Zeitgeschichte und den Originalquellen, dem, was eben Hans-Jermaine Petit selbst an seine Chormitglieder zum Beispiel geschrieben hat, in Briefen geäußert hat, wie er was empfunden hat. Hans-Jermaine Petit im spannenden Umfeld Berlin, Potsdam, ständig konfrontiert mit Grenzübertritten der verschiedensten Art, Magdeburg dann noch als Besonderheit nachher hinzu. Und die Situation zeichnet sich ja schon deutlich in den Kriegsjahren selbst ab. Das Verhältnis zum Nationalsozialismus, lesen Sie einfach mal los.
Ja, also ich knüpfe gleich mal an das an, was Herr Dorr gesagt hat. Mir war es sehr, sehr wichtig, nicht nur die Lebensgeschichte eines Musikers zu schreiben, sondern wirklich den historischen Hintergrund mit zu bedenken. Und das bietet sich aus genau den Gründen an, die hier gerade genannt wurden. Jermaine Petit hat eine Fülle von Briefen und Aufzeichnungen hinterlassen, die zeitgeschichtlich wirklich interessant sind. Und da lese ich Ihnen jetzt etwas vor. Da geht es um die letzten Kriegswochen und Tage. Er hat knapp ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkrieges sich hingesetzt und hatte das Bedürfnis, über diese letzten Kriegstage sozusagen in Zeitnähe noch, wo ihm alles noch in lebendiger Erinnerung ist, etwas niederzuschreiben. Und ich lese jetzt etwas zur Entstehungsgeschichte dieser Aufzeichnung, die er 1946 im August gemacht hat. Da sagt er am Schluss dieser Aufzeichnungen, diese Niederschrift, seit langem als eine Notwendigkeit für mich erkannt, erfolgte als erste Beschäftigung in den ersten Ferientagen der ersten Erholungsreise nach dreijähriger angestrengtester Arbeit. Sie macht, da sie ohne irgendwelche schriftlichen Anhalte frei aus dem Gedächtnis verfasst ist, keinen Anspruch auf die Zuverlässigkeit eines Tagebuches. Sie ist teils mit Zeitraffer, teils mit Zeitlupe geschrieben. Ebenso wie die seelischen Eindrücke dem Gedächtnis sich verschieden einprägten. Mag sein, dass einzelne Begebenheiten sich im Nacheinander verschoben haben, doch will das im Ablauf des ganzen Geschehens nur wenig Bedeutung gewinnen. Abgesehen von dem Zwang, das Geschehen dieser einzigartigen Monate noch einmal an sich vorüberziehen zu lassen, sei es für alle Freunde mitgeteilt. Für viele von Ihnen mag das eine oder andere fremd an Ihrem Freunde erscheinen. Es sei Ihnen gesagt, Aus solchem Strome des Geschehens steigt keiner unverändert ans Ufer. Da mögen diese Zeilen vielleicht einen Schlüssel zum Verständnis abgeben. Würden sie aber jetzt nicht niedergeschrieben worden sein, so würde vielleicht das Gedächtnis mehr und mehr nur das Allerwesentlichste behalten haben. Und das eine und andere Bindeglied wäre verloren.
Heißt für mich übersetzt, Sie haben eigentlich sich jetzt als Sprachrohr zu Chemin Petit gemacht und ganz bewusst seine eigene Intention des bewussten Lebens in der jeweiligen Zeit nachempfunden, nachgestellt, dokumentiert, lebendig gemacht.
Ja.
Er selbst ist ja, er hat sich auch selbst eigentlich als immer wieder als Opfer seiner Zeit gefühlt, gerade da er ja durch seine, also er lebte in Potsdam, arbeitete in Berlin, arbeitete dann in Berlin, wollte gleichzeitig in Magdeburg arbeiten, dirigieren. Gleichzeitig spricht aus diesen Zeilen, die Sie vorgelegen sind, haben eine extreme Verbindung des Chorleiters mit seinen Sängern und Sängerinnen. Er fühlt sich da wirklich auch als Teil dieser Gemeinschaft und nicht nur als deren musikalischer Leiter.
Ja, das ist vollkommen richtig. Ich würde gerne noch, also das kann ich nur unterstreichen, und vielleicht zu diesem, das Wort Sprachrohr würde ich vielleicht gerne noch aufgreifen. Es ist in der Tat richtig. Ich mache mich zum Sprachrohr, im Wesentlichen von Chemin Petit, das zieht sich ja als roter Faden durch das ganze Buch, seine Lebensgeschichte, aber ich mache mich auch zum Sprachrohr sozusagen der Menschen, mit denen er in Verbindung stand und von denen er sehr viele Briefe aufbewahrt hat. Ich möchte gerne, dass dieser umfangreiche Nachlass sozusagen zum Sprechen kommt. Gerade weil lebendige Zeitgeschichte darin enthalten ist, fände ich es schade, wenn alle diese Äußerungen nur im Archiv zugänglich wären für besonders Interessierte. In dem Moment, wo man es aufarbeitet und sozusagen in eine, ich nenne das biografische Geschichtserzählung verwandelt, macht man es vielleicht einfach doch mehr Menschen zugänglich. Ich habe inzwischen schon eine ganze Reihe von Stellungnahmen auch von Lesern bekommen. Das Buch ist im November herausgekommen und seitdem haben wir es schon fleißig verschickt. Wir hatten auch schon ganz viele Subskriptionen. Und deswegen habe ich jetzt auch schon, obwohl man sich ja nicht so in ein, zwei Tagen durch dieses dicke Buch arbeitet, schon eine ganze Menge Rückmeldungen bekommen. Und das war etwas, was immer wieder betont wurde. Es ist gut zu lesen, weil man sozusagen eintaucht, sich identifiziert in das Geschehen. Das ist nicht immer nur ganz große Politik, aber es ist Politik aus der Sicht der von ihr Betroffenen. Das können marginale Dinge sein.
Thema Betroffenheit.
Aber die spielen eine Rolle.
Sie sind jetzt ja nicht nur hier als Musikhistorikerin, als Zeitgeschichtlerin drin, sondern Sie haben ja auch eine Komponente der Zeitzeugin drin. Sie haben ja Chemin Petit noch persönlich gekannt. Ja. Vielleicht schildern Sie mal Ihre Eindrücke. Was war er für ein Mensch und wie kam er für Sie rüber? Das ist ja sozusagen die Keimzelle, auch wenn sein Tod jetzt schon fast 40 Jahre her ist, die Sie bis heute mit sich getragen haben und sagen, jetzt muss ich doch das Buch endlich schreiben, sozusagen.
Ja, das ist eine gute Frage. Also die lässt sich einerseits ganz leicht beantworten, andererseits auch wieder nicht. Die Zeit habe ich erst gefunden, seit ich pensioniert bin. Also ich bin Lehrerin gewesen für Deutsch, Englisch und Geschichte, bin also keine Vollblutmusikerin, sondern bin in Teilen Musikerin. Ich habe eine Gesangsausbildung und ich habe sehr früh schon angefangen, im Chor zu singen. Und das war auch die Begegnung mit Chemin Petit. Ich war 16, als ich in den Philharmonischen Chor Berlin eingetreten bin, gemeinsam mit einer Freundin. Man nannte uns die Philharmonischen Küken, weil der Altersdurchschnitt deutlich höher war. Aber wir haben ihn gesenkt ein wenig. Ich habe dadurch Chemin Petit kennengelernt, sozusagen auf der Höhe seines Schaffens. Das war 1967, das heißt, er war 65 Jahre alt, gerade aufgehört damals, hat er sogar noch unterrichtet, genau, aber er hat jedenfalls im Chor mich sofort sehr beeindruckt durch diese Mischung, die seine Persönlichkeit ausgemacht hat, von großem Können, von Kompetenz, verbunden aber mit einem bescheidenen Auftreten. Er war kein Stardirigent, der auftrumpfte und dem vor allem das äußere eigene Erscheinungsbild sehr wichtig war, sondern er hat sich der Arbeit mit dem Chor und Probenarbeit mit einem Laienchor ist Arbeit in jeder Beziehung gestellt. Es gab keine Probe, die er nicht selbst geleitet hatte. Und es wurde dreimal in der Woche geprobt. Montags die Damen, mittwochs die Herren, freitags der Gesamtchor.
Da kommt jetzt eine wichtige Frage. Ich selbst habe viel mit Chören, Chorleitern zu tun und stelle mal ganz provokant die Frage, was ist für Sie dann Charisma? Ein Chorleiter braucht ja dieses besondere Etwas, um eben Leute begeistern zu können, dreimal die Woche nichts anderes vorzuhaben, als zum Chor zu gehen. Und gerade die Regelmäßigkeit spielt eine Rolle. Da muss ja ein besonderes Faszinosum ausgehen. Und das nennen wir dann Charisma. Was war für Sie Charisma Chemin Petit?
Also es war diese Mischung aus Können und einem liebenswerten Wesen, was sich jedem prinzipiell zuwandte. Und die Fähigkeit, eigentlich jede schon etwas fortgeschrittenere Probe zu einem kleinen Konzert werden zu lassen. Er hat es immer geschafft, einen Spannungsbogen aufrecht zu erhalten, so dass man, auch wenn man nach 2 Stunden Probe ganz schön geschafft war, ein Stückchen größer rausging, als man reingekommen ist. Und oft kam man ja müde aus der Schule, aus dem Beruf. Es hat Sinngebung bedeutet, für uns alle beteiligt zu sein an der Entstehung, an dem Nachempfinden und dem Interpretieren und Ausführen eines großen Oratoriums. Und wir haben sehr viele große Oratorien gemeinsam aufgeführt. Und jeder fühlte sich als Teil eines großen Ganzen. Und Chemin Petit hatte die Fähigkeit, jedem Einzelnen zu zeigen, auf dich kommt es an. Und wenn du hier irgendwas nicht hinkriegst, dann kommt es auch darauf an. Das lassen wir nicht einfach so in der Masse verschwinden. Und das war etwas, was jung und alt begeistert hat.
Ja, ich sehe, da habe ich erstmal ein gutes Thema für Sie gefunden. Trotzdem möchte ich auch mal den Blick nochmal zurück ins Buch lenken. Sie lesen nun hier aus den letzten Korrekturfahnen vor. Ja. Hat auch was Sympathisches, da stehen auch unsere gemeinsamen Bemerkungen dran, was, warum, ja, wie, wo. Was lesen Sie
uns? Das waren richtige Korrespondenzen, ne?
Was lesen Sie uns als nächstes vor?
Ja, ich wollte eigentlich nochmal auf die Zeit kommen, die habe ich genannt Aufbruch aus den Trümmern. Wir waren ja eben bei den letzten Kriegstagen. Wir gehen jetzt nochmal wieder einen Schritt zurück. Eben waren wir ja schon mittendrin im Philharmonischen Chor. Jetzt gucken wir uns nochmal an, wie ist denn das überhaupt wieder alles losgegangen nach dem Krieg? Was hat das eigentlich für die Menschen bedeutet, diese Tage mitzuerleben? Chemin Petit hatte in seinen eben zitierten Aufzeichnungen geschrieben, in der Zeit nach der Kapitulation haben wir erfahren, was es heißt, besiegt zu sein. Das von den meisten Deutschen herbeigesehnte Ende des Krieges war nun da. Aber was genau bedeutete es für die Menschen? Einerseits werden sie aufgeatmet haben. Andererseits mussten sie sich fürchten vor dem, was ihnen als den Besiegten bevorstand. Diese Ambivalenz nach dem Zusammenbruch, wie es nun häufig hieß, beschreibt Chemin Petits früherer Hochschulkollege Siegfried Borries, den die Nazis aus seinem Amt vertrieben hatten. Was bedeutete schon persönliches Freisein zwischen Trümmern und Lebensangst in einer Umgebung kollektiver Verstörtheit mit einem durch und durch dissonanten Lebensgefühl? Die Bedingungen, unter denen die Bevölkerung in ganz Deutschland versuchte, ihren Alltag zu organisieren, können wir Nachgeborenen uns nur schwer vorstellen. Die Infrastruktur des Landes war zerstört. Häuser und Wohnungen lagen in Trümmern. Und Alliierte und deutsche Stellen versuchten mit Wohnraumbewirtschaftung und Zwangseinquartierungen den Mangel zu verwalten. Verkehrsverbindungen und damit auch Versorgungswege existierten nur noch spärlich. Die Industrie lag brach. Lebensmittel und was man sonst zum Leben benötigte, waren knapp oder nicht zu beschaffen. Vorrangiges Ziel der Menschen war es, am Leben zu bleiben und ihre Existenz in irgendeiner Form zu meistern. Und dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, gab es neben der zwangsläufigen Konzentration auf das lebensnotwendige Materielle die Sehnsucht nach etwas anderem, das heilend und tröstend wirken konnte. Darüber, welch wichtige Rolle die Musik in Situationen wie dieser spielen kann, sagte der Dirigent Kent Nagano kürzlich etwas sehr Überzeugendes. Tatsächlich enthält die Musik eine grandiose Botschaft, die der tiefen Sehnsucht nach Frieden, nach Versöhnung, nach einem Dasein in respektvollem Miteinander. Sie ist oft viele Generationen alt, hat katastrophale Zeiten überlebt und den Menschen immer wieder Hoffnung gemacht. Das ist ihre Größe und ihre Macht. Ihr sich in den Dienst zu stellen, ergibt einen tiefen Sinn, weil sie dem Frieden und dem Leben in Freiheit und Würde dient.
Ja, was ist das für Musik, die Germain Petit aufgeführt hat? Vielleicht erzählen Sie uns mal was vom Repertoire, das er mit dem Philharmonischen Chor gepflegt hat.
Er hat mit dem Philharmonischen Chor das klassische Repertoire, das typisch klassische Repertoire des Oratorienchors von Bach bis Beethoven gepflegt. Er hat aber auch immer darauf geachtet, und wenn man sich die Anzahl der Aufführungen, die er selbst verantwortet hat, anschaut, dann stellt man fest, dass gut ein Drittel auch modernerer Musik gewidmet war. Gemäßigter Moderne, das erklärt sich natürlich auch daraus, dass einem Laienchor irgendwo Grenzen gesetzt sind. Aber er hat zum Beispiel von Honecker König David aufgeführt, von Boris Blacher, seinem Hochschulkollegen, den Großinquisitor. Er hat von Wilhelm Furtwängler, den man ja hauptsächlich als Dirigenten kennt, der aber eigentlich auch ein leidenschaftlicher, wenn auch nicht so übermäßig erfolgreicher Komponist gewesen ist, ein Jugendwerk erst aufgeführt, das Furtwängler Tedeum. Er hat von Genzmar, von Eck, von allen möglichen Kollegen seiner Zeit auch immer wieder versucht, dem Chor diese Stücke nahezubringen. Das ist ihm auch immer wieder gelungen. Das war manchmal eine mühselige Kleinarbeit, das muss man schon sagen, weil manchmal, wenn man so ein modernes, und für einen Laienchor ist das eben dann schon modern, Stück anschaut, dann denkt man, oh Gott, wie sollen wir das denn je bewältigen? Aber er hat es eigentlich immer hingekriegt und uns doch dann auch Freude daran geschenkt.
Wie war denn Germain Petits Einleitung, vielleicht das so als Schlussfrage, wenn er einen besonders bekannten Komponisten im Chor einführen wollte und musste, nämlich sich selber?
Ja, wir waren eigentlich durchaus begeisterte Cheministen, kann man sagen. Das ist nicht von mir der Begriff, sondern den haben seine Hochschüler geprägt. Die haben gesagt, wenn wir Hochschule sagten, meinten wir eigentlich immer Germain Petit. Und dann haben andere gesagt, ihr Cheministen. Wir waren alle Cheministen, glaube ich, in dem Philharmonischen Chor. Und wir haben durchaus mit seiner Musik viel anfangen können, weil sie wirklich eine sehr gemäßigt moderne Musik ist, die den tonalen Rahmen nur sehr selten verlässt und die Freude macht zu singen. Das war etwas, was weniger Überredungskunst, glaube ich, gebraucht hat, uns davon zu überzeugen, dass seine Stücke es wert sind, gesungen zu werden. Wenn ich zum Beispiel an die symphonische Kantate denke, nach Worten des Prediger Salomonis, ein jegliches Ding hat seine Zeit, die ist mir heute noch im Ohr, auch wenn sie nicht ganz leicht zu lernen war. Oder sein großes Alterswerk, ein szenisches Oratorium, was auch zu einer Oper hätte werden können, die Cassandra, wo er sich mit der Prophetin, auf die niemand hört, obwohl sie die richtigen Vorhersagen trifft, sich auf die konzentriert hat und dazu ein großes Werk geschrieben hat. Das ist kürzlich mal wieder im Rundfunk gesendet worden und auch da habe ich ganz begeisterte Zustimmung gehört.
Ja, ganz herzlichen Dank. Eigentlich ein schönes Schlusswort, heute noch im Ohr. der große Wunsch auch von Germain Petit, bei uns heute noch im Ohr zu sein. Ihr Buch macht das jetzt möglich, da wieder Einstieg zu finden. Frau Barbara Fischer, ganz herzlichen Dank. Sie können gerne alle persönlich, natürlich nicht alle gleichzeitig, aber fast alle zu uns rüber an den Stand kommen, Verlag Dohr. Hier in dieser Halle stand 404 und einmal einen Blick in das Buch werfen, es im schlimmsten Fall auch käuflich erwerben oder dafür vormerken. Die ersten Exemplare werden jetzt von Barbara Fischer natürlich am Stand handsigniert. Einmalige Chance, die große Signierstunde Barbara Fischer auf der Messe. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns wieder, Sie heute Nachmittag noch einmal hier begrüßen zu können. Dann stelle ich Ihnen die Schumann-Brief-Edition vor, schon mit Blick auf das Jahr 2019, dem 200. Geburtstag von Clara Schumann. Bis später.
Ich würde mich auch gerne noch ganz herzlich bedanken, natürlich bei Ihnen, aber auch bei Herrn Dohr, der den Mut hatte, so ein Erstlingswerk, ich habe vorher noch nie etwas veröffentlicht, zu veröffentlichen. Und ich bedanke mich hier auch nochmal für die wirklich ganz tolle Zusammenarbeit, die wir beide hatten.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.